Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Auf jeder großen Messe bekommt man schnell den Eindruck, dass die Zukunft der Werksautomatisierung ganz im Zeichen von holographischen Displays und VR-Headsets steht. Die Realität sieht aber natürlich ganz anders aus. Zwar bringt eine umfassendere Verknüpfung von Systemen zur Fertigungsautomatisierung, auch bekannt als OT, operative Technologie, und klassischen IT, Informationstechnologiesystemen, zweifellos Effizienzgewinne und senkt die Herstellungskosten. Trotzdem bleibt die effektive Kombination vor beiden Bereichen eine Herausforderung, nicht zuletzt aufgrund von Cyberrisiken, einer fragmentierten Normenlandschaft und Bedenken hinsichtlich Datenaustausch und Datenhoheit. Die einfachste Möglichkeit, um vom Zusammenspiel zwischen OT und IT zu profitieren, ist der Einsatz von Geräten, die genau dafür entwickelt wurden. Was tut sich also in der Welt der speicherprogrammierbaren Steuerung, auch nach ihrer englischsprachigen Abkürzung PLC genannt, um einen sicheren Datenaustausch mit Cloud-Diensten zu ermöglichen und damit die Weichen für die Industrie 4.0 zu stellen? Unsere heutigen Gäste verraten uns mehr darüber. Michael Gulsch, Senior Specialist Automation Controls von Phoenix Contact, und Dr. Christian Kuke, Managing Director und CTO von Microdoc. Hallo Michael, hallo Christian und herzlich willkommen bei uns hier im Studio.
Ja, vielen Dank, Stuart, für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und zu dem Thema beitragen zu können. Ja.
Hallo Stuart, vielen Dank auch für die Einladung.
Dann lass uns gleich loslegen. Michael, ich wollte mit dir zuerst anfangen. Bei Auf Draht haben wir viele Zuschauer und Zuhörer, die in der Elektronikbranche tätig und kennen sich so, würde ich sagen, in der Regel gut aus mit so Embedded-Systemen, eingebettete Systemen und deutlich besser als mit vielleicht Industrieautomatisierung. Und daher würde ich vorschlagen, dass wir ganz von vorne anfangen. Was genau ist ein PLC?
Um ganz von vorne anzufangen, müssen wir in die Zeit zurück vor der PLC. Und wie sah die industrielle Automatisierung vorher aus? Und das war hauptsächlich geprägt von Relais-Logik, die hart verdrahtet war. Man hat also die digitalen Signale entsprechend hart verdrahtet in einer Relais-Logik mit Zeitrelais und so weiter. Und die analogen Regelkreise hatte man durch explizite Regler entsprechend abgebildet. Und ich glaube, es war 1968, da hat Richard E. Morley die erste SPS, die Modicon 084, also 084, entwickelt. Und das war eine Steuerung, eine SPS. Er hat vermieden, den Begriff Computer zu verwenden, um zur damaligen Zeit die Anwender, nämlich die Automatisierungstechniker, nicht zu verunsichern und zu sagen, ja, das ist stabil, das kann Echtzeit. Und er hat einen speziellen Prozessor entwickelt, der programmierbar war.
Okay.
Und da ist dann die SPS entstanden. Heutige SPSen haben eigentlich immer die gleiche Systemarchitektur. Es ist quasi eine normale Computerarchitektur mit CPU, externem Speicher und Peripherie. Und das darüber gelagerte Laufzeitsystem und Betriebssystem machen dann eben aus dieser Prozessorarchitektur eine SPS, eine echtzeitfähige Steuerung.
Ja, spannend, das wusste ich nicht, aber erklärt vielleicht, warum diese Timer-Relays gibt. Das wusste ich, nicht genau, wo sie ansonsten eingesetzt werden, außer in der Treppenhalle bei mir in Großhochhäuser. Die meisten werden dann wissen, dass PLCs das Rückgrat der industriellen Automatisierung sind. Könntest du dann uns vielleicht erklären oder Beispiele geben, wo die tatsächlich eingesetzt sind? Ja. Wo werdet ihr die Dinge finden?
Aufgrund der Flexibilität und Programmierbarkeit findet man sie wirklich fast überall. Also man findet sie in kleinen Maschinen, um einfache digitale Signale, Schalter einzulesen und darauf zu reagieren, Aktoren ein- und auszuschalten, bis hin zu sehr komplexen Regelkreisen in der Prozessindustrie, wo analoge Werte aufgezeichnet werden, verarbeitet werden und in Closed-Loop-Control, das heißt in Analogregler entsprechend verarbeitet werden und dann analoge Ausgangssignale ausgeben. Also man findet sie auch in der Heimautomation oder in industriellen Anlagen, Fertigungsanlagen. Fördertechnik ist zum Beispiel eins der Themen. Es ist so, dass in den Applikationen immer mehr der Fokus auf Kommunikation liegt. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass eher die Maschine und die Steuerung der Maschine im Fokus stand. Das hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten 15 bis 20 Jahren, dass immer mehr Kommunikationsaufgaben in die SBS hinein migriert sind.
Und das heißt nicht Kommunikation zwischen die Sensoren, die angeschlossen sind, und der SBS oder PLC selber, sondern die PLCs vielleicht untereinander und mit anderen Systemen kommunizieren müssen.
Genau.
Ja, genau. Wie gesagt, unsere Zuschauer sind hauptsächlich Elektronikingenieure, die sind in der Lage, vielleicht ein PLC zu entwickeln, basierend auf einem Mikrocontroller. Und so, wenn ich an einen Mikrocontroller denke, habe ich drumherum zusätzlich zum Prozessor und Speicher eine Reihe von unterschiedlichen Peripheriemodulen. So, wir haben so AD-Wandler, wir haben Timers und dann serielle Schnittstellen wie Ethernet und USB. Welche Funktionen und Schnittstellen finden sich in die einfachsten von einfachen PLCs statt? Weil natürlich es muss eine große Bandbreite geben, das alles abdecken kann, aber
richtig,
ja. So eine grundausstattete PLC, wie sieht's aus?
Also bei Mikrocontrollern ist es ja so, dass viele dieser genannten Peripherieeinheiten direkt auf dem Chip sind. In der industriellen Automatisierung legt man immer Werte darauf, dass das System an sich modular ist. Das heißt, die SPS, der Steuerungskopf, so wie man sagt, also der vorne links im Schaltschrank hängt, kommt darauf an, auf die Philosophie des Herstellers. Es gibt Hersteller, die sagen, okay, da kommt nur die CPU rein mit einem Ethernet-Port zur Kommunikation und alle Peripherieeinheiten werden rechts davon angereiht, also im lokalen Feldbus. Das heißt, da kann ich dann wählen zwischen digitalen, analogen Modulen, Kommunikationsmodulen und so weiter. Andere Hersteller gehen einen anderen Weg und sagen, ich mache ein blockmodulares System, wo in dem Steuerungskopf quasi schon in einem größeren Gehäuse digitale, analoge Eingänge und Ausgänge dran sind. Oder CAN zum Beispiel ist ein in der Industrie gebräuchliches Interface, RS-485 für Modbus RTU kann durchaus mit drauf sein. Das hängt immer so ein bisschen an dem Hersteller. Wir bei Phoenix zum Beispiel haben den Ansatz, dass wir ein sehr modulares System haben, wo der Steuerungskopf sehr separat ist. Das ist quasi nur die CPU, die Recheneinheit mit Kommunikation, und alle anderen Funktionen kann ich dann rechts oder links anreihen.
Das wollte ich gleich ansprechen, dieser von links nach rechts anreihen. Wie gesagt, ich bin Elektronikingenieur, ich kenne mich nicht so viel mit der Industrieautomatisierung aus, aber wenn ich Fachartikel über Industrieautomatisierung geschrieben habe, man schaut die ganze Broschüren von Herschel wie Phoenix Contact an und sieht immer, der PLC ist links und dann alles geht rechts weit in die Ferne. Im Bild. Es ist immer in der Regel immer so, von links nach rechts.
Das ist in der Regel immer so, ja. Wir haben eine kleine Besonderheit bei unseren neuen Steuerungen. Die haben auf der linken Seite die Möglichkeit, erweitert zu werden. Üblicherweise ist es so, auf der rechten Seite spricht man über den lokalen Feldbus. Das heißt, es ist ein echtzeitfähiger Rückwandbus, der in der Lage ist, die I/O-Daten der Module entsprechend einzulesen in der SBS, also im Steuerungskopf zu verarbeiten und deterministisch wieder auszugeben. Und auf der linken Seite haben wir die Möglichkeit, über PCI Express funktionale Erweiterungsmodule zu ergänzen, wie zum Beispiel ein Machine Learning Modul, einen zusätzlichen Ethernet Port und so weiter.
Und das heißt, wir werden bald dann breite Schaltschränke benötigen oder so?
Na, die Tendenz. Ja, es gab mal so die Tendenz, dass die Stationen immer breiter wurden, aber mittlerweile modularisiert man auch in den Anlagen. Das heißt, die lokale Station ist meistens relativ kurz, da hängen vielleicht 5, 6 Module auf der rechten Seite hin und dann geht man über entsprechende Kommunikationsschnittstellen wie Profinet, EtherCAT, Modbus, TCP oder wie auch immer ins Feld und hat dann dort lokale IO-Station.
Genau. Am Anfang hast du bei der Erklärung von was ein PLC ist, gesagt, wie wichtig es ist, dass wir die Echtzeitverhalten da haben für die Steuerung. Das ist ein wichtiger Bestandteil von einem PLC. Dann würde ich zunächst zu dem Thema Programmierung kommen. Wenn es aus dieser Zeit entstanden ist, wo so wir mit Relays und Steuereinheiten und Regelkreisen gearbeitet haben, gehe ich davon aus, dass es nicht heutzutage in C oder C++ programmiert wird. So, welche Programmiersprachen gibt es, oder es gibt gar keine Programmiersprache?
Ja, da gehe ich jetzt noch mal einen Schritt zurück zu der ersten SBS, die Modicon 084. die sollte ja als Ablösung für Relais-Logik da sein. Und es gibt eine Programmiersprache in dem Standard IC 61131, das ist nämlich das Ladder Diagram oder eben der Kontaktplan. Und das war tatsächlich die erste Programmiersprache, die quasi für die SPS gemacht wurde, weil die holt die Menschen ab, die sich vorher mit Relais-Logik beschäftigt haben und das realisiert haben. In einem Kontaktplan habe ich auch Schalter, ich habe Coils, also die Relais letztendlich, und verknüpfe quasi grafisch auf dem Bildschirm eine Relais-Logik. Und das ist genau das der Schachzug gewesen, dass man die Menschen, die sich vorher mit wirklich in hart verdrahteten Relais-Logiken gut auskannten,
ja,
auf die SPS gebracht hat entsprechend.
Und heißt es, dass um ein PLC zu programmieren, ist es eine grafische Umgebung oder gibt es eine textbasierte Möglichkeit, diese Steuerung, gewünschte Steuerungssystem abzubilden?
In der 631 sind mehrere Programmiersprachen mittlerweile definiert. Die erste war, wie gesagt, Kontaktplan, das ist eine grafische Programmierumgebung. Da gibt es auch den sogenannten Funktionsblock-Diagramm. Es ist dann auch eine Sprache definiert worden, der strukturierte Text, der sehr hochsprachenähnlich ist. Mhm. Und in der Vergangenheit gab es in dem Standard auch noch AWL, die Anweisungsliste, die ist ein bisschen Assembler-ähnlich.
Ah, okay.
Die ist aber mittlerweile nicht mehr in dem neuesten Standard mit enthalten. Das heißt, weil es gibt kaum noch Menschen, die in der Programmiersprache arbeiten. Das bekannteste zurzeit ist wirklich und weit verbreitetste ist Funktionsblockdiagramm. Das ist relativ einfach. Ich kann meinen Funktionsbaustein auf der Oberfläche platzieren und ihn über Drähte, über Wires entsprechend mit anderen Bausteinen verbinden. Oder eben der hochsprachenaffine Programmierer, der kann dann im strukturierten Text arbeiten.
Das finde ich schade, weil der AWL kommt mir so vor, es würde mir entgegenkommen als Assembly-Programmierer am Anfang meiner Karriere.
Ja, das geht mir auch so. Ich habe auch viel in Assembler programmiert. Und
ja. Man weiß,
was man tut.
Ja. Genau. Super. Das Thema Digitalisierung wollte ich auch eingehen, weil in Deutschland wird darüber kontrovers diskutiert ständig. Ja, sind wir schnell genug? Sind wir nicht schnell genug? Setzen wir es überhaupt um? Also die Vorteile der Zusammenführung von operativen Technologien wie PLCs mit IT-Systemen, liegen auf der Hand. Und klar ist, damit können wir schnell beispielsweise Dashboards erstellen, die Produktion zu überwachen. Damit können wir uns schnell an der Einkäufer und der Vertriebsteam verbinden, damit sie wissen, was sie bestellen sollen und was es zu verkaufen gibt und so weiter. Aber gleichzeitig steigt aber das Risiko für Cyberangriffe, da die Fertigungssysteme jetzt an der Internet angeschlossen sind. So, welche Lösungsansätze bieten die bisherigen PLCs an, um die ans Internet anzuschließen, damit diese Überwachungen und Vernetzung möglich ist? Und welche Herausforderungen sind bisher damit verbunden gewesen?
Bisher, ja, man ist damit in der Vergangenheit relativ unbedarft umgegangen. Es gibt also sehr viele Anlagen, die ungeschützt tatsächlich im Internet erreichbar sind und die manipulierbar sind. Gerade in der Infrastruktur ist das natürlich extrem kritisch. Um eine bestehende Anlage entsprechend zu schützen, gibt es Technologien, dass man wirklich in Hardware davor Firewall-Systeme schalten kann. Und das ist auch der Grund, warum die EU den Cyber Resilience Act verabschiedet hat.
Ja.
Der auf der Teile der IEC 62443 beinhaltet bzw. darauf basiert. Da geht es dann für die Hersteller mehr darum, wie sind die Herstellungs- oder die Software-Erstellungsprozesse und welche Funktionalitäten kommen in die Geräte. Bei der 62443 spielt aber auch der Betreiber selber und der Systemintegrator eigentlich fast die größte Rolle. Das sind vielen Betreibern von kritischer Infrastruktur gar nicht bewusst, dass sie eigentlich auch bestimmte Prozesse in ihrem Unternehmen entsprechend etablieren müssen, damit die Anlage sicher betrieben werden kann.
Ja.
Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Wenn man mal ein Smartphone habe, hat der Hersteller bestimmt sehr viel dafür getan, dass man nicht einfach das Smartphone aufmachen kann und an die Daten kommt. Wenn ich aber jetzt mein Geburtsdatum als Entsperrpin nehme oder einfach nur 1234 eingebe, habe ich an allem vorbeigearbeitet, was der Hersteller sich eigentlich ausgedacht hat, um das Gerät sicher zu machen.
Genau
darum geht es. Man muss Prozesse einhalten und sein Personal entsprechend schulen. damit Anlagen sicher installiert und auch betrieben werden können.
Genau, und das ist auch ein Thema, womit wir hier bei Auftraut beschäftigt haben in dieser Staffel. Wir haben auch einen Cybersicherheitsexperte gehabt. Und ja, es ist kompliziert, ja, und man kann nicht so flapsig damit umgehen.
Genau.
Christian, ich komme jetzt zu dir. Du bist bei Microdoc und in deiner Rolle unterstützt du Industriekunden dabei, ihre industriellen Automatisierungssystemen und die von PLCs erfasste Daten mit Cloud-Diensten zu verbinden. Und ich gehe davon aus, dass viele unserer Zuschauer, da sie so mehr in der Embedded-Bereich arbeiten, sie werden nicht wirklich verstehen, was diese Cloud-Systeme, was hinter diese Cloud-Systemen tatsächlich bergen. So, wir haben Dienste wie AWS von Amazon, Azure von Microsoft, die sind Begriffe, die wir schon kennen, aber könntest du uns zuerst diese Plattformen etwas vorstellen und erklären, wie sie genutzt werden können innerhalb der Automatisierungsindustrie?
Genau, also starte ich vielleicht auch mal, wie das früher mal klassisch war, man hatte eine Anwendung, man hatte eine Datenbank, die man neben dran gestellt hat,
ja.
Man hatte eventuell eine Oberfläche, alles in-house, das heißt, man hatte einen Administrator, der sich um die Datenbanken gekümmert hat. Das war relativ statisch und nicht wirklich auf eine Anwendung zugeschnitten, sondern eine generische Lösung. Was Cloud-Anbieter jetzt bieten, ist im Grunde, ich gehe hin, ich habe meine Anwendung und ich sage, ich möchte zu dieser Anwendung diese Datenbank haben, eventuell noch ein Messaging-System, aber was auch jetzt heutzutage immer häufiger ist, ich stelle nicht eine Datenbank hin, sondern ich mache 4, 5 Datenbanken neben dran für verschiedene Fälle, für Caching, für Zeitserien, die ich aus Messdaten bekommen habe, die relationalen Datenbanken, um Daten zu hinterlegen, aber vielleicht auch Dokumente. All das ähnlich wie bei der PLC auch. Ich baue es in meiner Cloud im Grunde von links nach rechts an, was ich gerade brauche. Und da bieten einfach diese Cloud-Anbieter wie Azure oder AWS die Möglichkeit, ich gehe einfach online und klicke mir meine Anwendung oder meine Infrastruktur zusammen. Das muss ich in der Cloud machen, weil es, wenn ich es jetzt in der eigenen Infrastruktur machen würde, einfach viel zu kompliziert wäre. Ich bräuchte ein riesiges IT-Team, ein Administrator-Team, was sich mit jeder Datenbank auskennt. Das schafft ein mittelständisches Unternehmen nicht mehr, sondern da brauche ich im Grunde den Cloud-Anbieter, der mir das Ganze als Service bereitstellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Cybersicherheit. Der Cloud-Anbieter kümmert sich darum, dass die ganze Software, die ich da nutze, jeden Service, jede Datenbank, dass die immer auf dem aktuellen Stand sind, dass die Verschlüsselungstechnologie, die ich einsetze, immer die neuesten Algorithmen kennt. Dafür brauche ich den Cloud-Anbieter.
Ja, und du hast gerade erwähnt, dass bisher haben Firmen ja so proprietäre Systeme gebaut, so ein eigener Serverschrank im Gebäude irgendwo, System Administrator und so weiter. Wie sieht es aus dann, wenn ich mich heute für AWS entscheide und dann später feststelle, oh, so Azure ist billiger oder bietet irgendwas an, was wir gut benutzen können, wir möchten umsteigen. Gibt es da, sind die APIs, diese Software-Schnittstelle proprietär oder gibt es eine gewisse Überlappung, was die Umschiebung von meinem System von einem Provider zu einem anderen einfacher macht?
Genau, also ich habe natürlich proprietäre Software für verschiedene Cloud-Anbieter. Die wollen natürlich auch sozusagen was Besonderes haben. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Möglichkeit, mein ganzes Deployment, also wie sieht meine Infrastruktur aus, textuell zu beschreiben. Da gibt es verschiedene Formen. Terraform ist so ein Tool, was man da einsetzt. Und so kann ich im Grunde sagen, ich will jetzt bei AWS meine Infrastruktur so und so haben mit der Datenbank. Und dann ziehe ich das Ganze um und habe in Azure das mehr oder weniger das Gleiche. Natürlich mit immer ein bisschen Differenz dabei.
Ja, so ein bisschen Aufwand gibt es, aber es ist leichter, es vielleicht einfacher als zuvor bei der eigenen Systemen.
Genau, also ich habe immer noch die gleichen, sagen wir so, die gleichen Protokolle für die Datenbank. SQL ist so das Beispiel dafür.
Ja.
Ich kann Datenbanken gleich anfragen, ob das jetzt eine Azure-Datenbank ist oder eine AWS-Datenbank. Das funktioniert einigermaßen gleich. Ich habe zum Teil auch Open-Source-Komponenten, das heißt, ich habe bei dem Cloud-Anbieter die gleiche Open-Source-Komponente, die ich auch lokal laufen lassen könnte. Also ich bin nicht komplett auf den Anbieter angewiesen. Könnte also den Schritt auch irgendwann zurückwagen ins eigene Datencenter. Aber dann habe ich halt eben den Administrationsaufwand und davon scheut man sich.
Man muss dann abwägen, was die Firma besser passt und welche die bessere Lösung ist. So, für welche Herausforderungen stehen dann die Industrieingenieure, die Industrieingenieure beim Versuch, OT in Form von klassischen PLC-basierten Fertigungssystemen mit diesen neuen IT-Systemen zu verbinden?
Genau, also wir haben erstmal die Herausforderung, wenn ich heutzutage eine Cloud-Anwendung schreibe, tue ich die im Grunde permanent entwickeln. Ich tue permanent patchen, Abhängigkeiten aktualisieren. Wenn ich eine typische Java-Anwendung habe oder noch ein Frontend dabei habe, dann habe ich da mehrere hundert Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Mhm. All das muss ich mal auf dem aktuellen Stand halten. Das heißt, eine Cloud wird permanent neu deployed. Es gibt diesen Begriff CI/CD-Pipeline. Das heißt, ich committe meine Codeänderung, es wird gebaut, es wird deployed, es wird getestet. Bei der PLC ist es eher ein statisches. Ich entwickle das Programm und lade es einmal drauf oder also, zumindest nicht permanent neu. Ja. Und da kommen sozusagen zwei Welten aufeinander, die man integrieren muss. Mhm. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist auch wieder Thema Security. Ich habe bei einer Cloud permanent immer dieses, ich brauche ein neues Zertifikat, es gibt neue Algorithmen, irgendwas wird als unsicher deklariert. Mhm. Im Embedded-Umfeld ist es in der Vergangenheit immer schwer gewesen, Zertifikate zu aktualisieren. Das heißt, wenn die Zertifikate nicht miteinander matchen, kann ich nicht mehr kommunizieren. Und das ist dann immer der Punkt, wo dann im Grunde die Kommunikation abbricht. Und das ist eine Herausforderung, die man meistern muss, eben durch permanentes Zertifikat-Update, permanentes Monitoring von meinen Abhängigkeiten, sowohl auf der PLC wie auch in der Cloud.
Wie kommen so Industrie aus deiner Erfahrung mit deinen Kunden, wie kommen die Industrieingenieure damit zurecht, diese Mindshift zu beherrschen, die offensichtlich benötigt ist?
Ja, es ist die Herausforderung ist erstmal zu sagen, ich muss permanent an einem System etwas ändern. Und das ist gerade für Mitarbeiter, die einen starken Security- und Safety-Aspekt verfolgen, gerade das Thema Safety ist da relevant, die wollen natürlich nicht, dass die Anlage verändert wird, weil die wurde ja geprüft, getestet, abgenommen. Genau. Und diesen Mindset, den muss man ein bisschen brechen und sagen, ja, die Software ist immer noch sicher, sie wird permanent getestet, aber wir müssen trotzdem mal Dateien ändern, sodass die Kommunikation weiterhin stattfinden kann.
Ja, super. Oh, danke Christian, danke Michael für die bisherigen Einsichten und wir werden gleich zu euch zurückkommen. In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht. Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie oder diesmal Erfahrung für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. Noch während meiner Schulzeit lernte ich einen Ingenieur kennen, der bei einem BBC-Radiosender angestellt war. Er erkannte meine große Faszination für Technik und lud mich kurzum dazu ein, eine Woche lang bei ihm zu arbeiten. Eines Tages kam ich ins Büro und sah, wie alle aus dem Team die Rückseite eines Tonbandgeräts begutachteten. Sie versuchten, das Tonband zu löschen, aber es klappte einfach nicht. Das Team hatte eine mögliche Ursache aber gefunden, einen überhitzten Chip. Ein Austausch wäre jedoch schwierig gewesen und das Ersatzteil war sehr, sehr teuer. Aber ich war mir nicht ganz sicher, dass die wahre Ursache gefunden hatten. Mir kam der Gedanke, dass das Problem vielleicht am anderen Ende des Systems liegen könnte, also am Löschkopf. Das Team überprüfte den Löschkopf, stellte sich heraus, dass er tatsächlich einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Das Ersatzteil kostete etwas weniger als der Chip und der Austausch war wesentlich einfacher. Solche Praktika haben mir geholfen, meinen beruflichen Weg zu finden und konsequent weiterzugehen, vor allem in den Phasen, in denen ich mein Studium schon aufgeben wollte. Wenn du dich für eine Karriere im Ingenieurwesen interessierst, kann ich dir nur empfehlen, ein Praktikum zu machen, um mehr über dieses faszinierende Berufsfeld zu erfahren. Und wenn du schon Ingenieur bist, bitte ich dich, alle zu unterstützen, die gerne praxisnah in unsere Arbeit hineinschnuppern möchten. So, Michael, hast du auch eine ähnliche Erfahrung in deinen Jugend gemacht wie ich?
Ja, auf jeden Fall. Meine Affinität zur Technik ist eigentlich sehr geprägt von meinem Vater, der Maschinenbauingenieur war. Der hat mich schon im Alter von 10, 11 Jahren mit zu Messen genommen, zur Hannover Messe damals, wo noch Maschinen ausgestellt wurden, die dann auch in Aktion waren. Und ich habe mich schon immer sehr, nicht für die Mechanik interessiert, sehr zum Leidwesen meines Vaters, sondern eher für die Elektrotechnik. Also ich wollte was ganz anderes machen. Und habe mich dann eben für die Elektrotechnik interessiert. Und das hat mein Vater erkannt und mir dann von seinen Dienstreisen oft die Elex mitgebracht. Das war damals in den 80er, 90er Jahren so von dem Elektroverlag eine Zeitschrift, speziell sagen wir, für Zielgruppe Jugendliche und Leute, die gerade sich für Elektronik interessieren. Da waren viele Schaltungen drin und zum Nachbauen, also einfache Detektorempfänger, einfache Verstärkerschaltungen, um zu verstehen, wie Transistoren funktionieren. Und das hat mich geprägt. Natürlich gab es dann auch von Cosmos entsprechende Experimentierkästen, um damit dann weiterzumachen. Und das hat mich geprägt, weshalb ich mich für das Studium der Elektrotechnik entschieden habe. Ja.
Super, vielen Dank. Das ist schön zu lernen. Es gibt immer bei unseren Gästen so viele Ähnlichkeiten, ja, dass man von der Eltern oder Onkel, Tante unterstützt werden bei kleinen Versuchen. Und Christian, wie war es bei dir? Hast du auch eine Vater oder Mutter, die sich für die Technik interessiert hat, oder kamst du über einen anderen Weg?
Leider nicht. Also mein Vater war Banker, aber ich bin im Grunde aufgewachsen mit dem Internet schon. Also gerade das Thema Chatten. Damals gab es noch den IRC. Das war so das, wo sich die Welt verbunden hat.
Und das ist mit der Blume, ne?
Das war ICQ. ICQ war wirklich das noch textbasiert chatten, wo es dann verschiedene Server gab. Und da hat mich immer fasziniert, dass Leute von aller Welt sich dahin verbinden, sich austauschen können. Wir haben dann irgendwann auch angefangen, sozusagen kleine Programme zu schreiben, um über den Chat sozusagen auch Dinge zu steuern. Am Ende hatten wir mal ein ferngesteuertes Auto, was dann einfach noch über einen parallelen Port an Rechner angeschlossen wurde. Und jemand dann aus Irland hat das Auto gesteuert. Das hat mich einfach fasziniert, dass man Dinge steuern und kommunizieren kann über so lange Distanzen von der anderen Seite der Welt sozusagen. Das hat mich, glaube ich, geprägt, dass ich dann die Informatik studiert und auch dann promoviert habe.
Vielleicht bist du auch eigentlich der Erfinder von IoT. Man könnte so sagen, ne? Na super, vielen Dank für die Geschichten, und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer werden sich freuen, auch zu erfahren, wie andere in unsere schöne und spannende Industrie gekommen sind. Danke. Michael, ich komme zuerst zu dir. Nun dürfte klar sein, dass diese klassischen PLCs noch einige Upgrades brauchen, um den Anforderungen von heute gewachsen zu sein. Bei Phoenix Contact habt ihr kürzlich PLC Next eingeführt. Inwiefern unterscheidet sich diese Plattform von den klassischen PLC-Architekturen, die wir schon angesprochen haben?
Ja, wir hatten 2017 war das PLC Next Technology eingeführt als nächste Generation einer PLC Next oder einer PLC-Laufzeit im Allgemeinen. Um den Unterschied ein bisschen zu verstehen, hole ich ein bisschen aus und erkläre mal, wie die heutigen SPSen von der Firmware-Architektur her aussehen. Ich sagte ja anfangs schon, die heutigen SPSen sind eigentlich kleine Computer, bestehen aus einer CPU, einem RAM mit Peripherie, aber in der Firmware-Architektur hat eine SPS im Vergleich zu einem normalen Computer etwas Besonderes, nämlich die basieren auf einem Echtzeitbetriebssystem. Ich brauche ein Echtzeitbetriebssystem in einer SPS, um Deterministik gewährleisten zu können, um vorherzusagen, wann welcher Prozess gestartet und abgearbeitet wird. Jetzt kann wir hatten ja anfangs über die Programmierer in Ladder Logic und strukturierten Text gesprochen, mit einem Echtzeitbetriebssystem nichts anfangen. Das heißt, alle SPS-Hersteller haben eigentlich auf ihren SPSen ein Echtzeitbetriebssystem und da drauf eine Firmware-Komponente, die sich Runtime nennt. Und diese Runtime wird eben von SPS-Programmierern genutzt und programmiert. Es ist so, dass der SPS-Hersteller Funktionen aus dem Betriebssystem in diese Runtime implementiert hat, damit der SPS-Programmierer die letztendlich nutzen kann, wie zum Beispiel File-Bausteine oder TCP-IP-Kommunikation. Das sind alles Funktionalitäten, die einem im Betriebssystem liegen. Jetzt ist es es war 2010, 2011, kamen immer mehr Leute auf die Messe und fragten, ob dieses System auch in Hochsprachen programmierbar sei oder ob man dort mit modellbasierten Designs wie über MATLAB Simulink seine Modelle darauf abarbeiten lassen kann. Und das hatten wir einfach schon gesagt, geht nicht so einfach, weil diese Runtime, diese Laufzeit, eine spezielle Runtime ist, die in 6.11.31 programmiert wird und C++ oder MATLAB Simulink entsprechend nicht die Sprache ist, für das das System gebaut wurde. Jetzt gab es einige Anstrengungen, auch wir von Phoenix hatten angefangen, uns Gedanken zu machen und gesagt, ja, das System ist ja eigentlich geschlossen, weil es ist eine herstellerspezifische Laufzeit. Wie kriegen wir jetzt C++-Code auf diese Plattform? Und die erste Lösung war die naheliegendste, ohne irgendwas im System zu ändern, dass man für diese Toolchains wie Microsoft Visual Studio, Eclipse oder MATLAB Simulink Cross-Compiler anbietet, die dann den Code aus C++ in 6.11.31 übersetzen. Der Nachteil ist, so ein Cross-Compiler erzeugt erstens immer ineffizienteren Code, als wenn ich nativ in C++ oder arbeite. Und ich habe noch einen Nachteil, das ist in der Systemarchitektur begründet. Ich kann auch in Hochsprache nicht direkt auf das Betriebssystem zugreifen, sondern bin immer daran gebunden, welche Funktionalitäten der SPS-Hersteller in die Laufzeit hineinkompiliert hat.
Ja.
Und genau das ist das Problem. Wenn ich mit einem Hochsprachenprogrammierer auf der Messe spreche, möchte der nicht C++ sprechen, weil es so eine schöne Sprache ist, sondern weil er Funktionalitäten nutzen möchte, die im Betriebssystem verborgen sind, die aber der Hersteller vielleicht gar nicht reingebaut hat.
Ja.
Das war für uns so der Aufschlagpunkt, wo wir gesagt haben, Mensch, wir müssen was ändern, damit wir flexibler werden, damit wir nicht jede Funktion in unsere Firmware reinbauen können, damit der Anwender sie dann nutzen kann. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Laufzeit uns mal angeguckt und festgestellt, ja, was macht die denn eigentlich? Die enthält einen Scheduler. Der kümmert sich darum, dass bestimmte Threads oder Tasken, heißt es in der SPS, deterministisch abgearbeitet werden. Der definiert man die Zykluszeit und der überwacht auch die Zykluszeiten. Das ist eine Funktion. Die zweite Funktion ist der konsistente Datenaustausch zwischen den einzelnen Threads. Der kümmert sich darum, dass zum Beispiel während der Abarbeitung die Dateninhalte der Speicherzellen für diese Task konstant bleiben, damit es keinen Chaos gibt bei der Berechnung. Und was er letztendlich macht, die Laufzeit ist, sie arbeitet 6.11.31 Programm ab. Das Interessante ist, dass diese drei Funktionalitäten eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Die sind völlig unabhängig voneinander, sind aber oft in einer monolithischen Firmware integriert. Und das, was wir bei PLC Next Technology gemacht haben, wir haben gesagt, wenn wir etwas neu machen, dann werden diese drei Funktionalitäten komplett modularisiert. Und wir haben Linux als Betriebssystem verwendet, weil Linux zu dem Zeitpunkt am verbreitetsten war. Und es hat einfach die größte Entwicklerbasis. Das heißt, Security Patches sind in Linux am schnellsten behoben, also Security Leaks entsprechend.
Genau.
Und was wir gemacht haben, wir haben auf Linux dann entsprechend, auf einem Echtzeit-Linux, diese drei Komponenten gebildet. Das nennt sich bei uns ESM, das ist der Scheduler, der Execution and Synchronization Manager. Das ist quasi, in Linux nennt man das der Service oder Daemon. Der kümmert sich einfach darum, Programme, egal woher die kommen, das kann ein 6.11.31 Programm sein, das kann ein C++ Programm sein oder das kann ein nativ kompiliertes MATLAB Simulink Programm sein, das direkt für den Prozessor und für Linux kompiliert ist. Er hat aber die Kontrolle und er startet die Programme dann entsprechend deterministisch, wie es eben eingestellt ist, in einer bestimmten Zykluszeit an und überwacht deren Abarbeitung. Eine zweite Komponente ist der sogenannte Global Data Space. Das ist eigentlich ein intelligenter Shared Memory. Das heißt, der Programmierer definiert in Hochsprache in seinem Header Ports, Ein- und Ausgangsports, die er dann mit dem Global Data Space verbindet und die sind dort dann sichtbar und können dort verbunden werden. Und auf die Art kriege ich dann halt hin, in dieser Komponente den konsistenten Datenaustausch zwischen Programmen beliebiger Herkunft zu gewährleisten. Ja, und da wir ja eine SPS bauen wollen, gibt es natürlich auch einen Software-Teil, der sich um die Abarbeitung von 6.11.31 Programmen kümmert. Und das Schöne ist, die SPS ist kann deutlich mehr als eine Standard-SPS, aber für den SPS-Programmierer stellt sie sich nach dem Auspacken und Installieren dar wie eine Standard-SPS. Er kommt quasi mit dem Linux überhaupt nicht in Kontakt. Sie bietet aber deutlich mehr Funktionalitäten als eine Standard-SPS und ebnet quasi den Weg für deutlich modernere und IT-lastigere Applikationen.
So, das heißt, für der klassische Industrieingenieur, der kann immer noch mit seinen Kontaktplänen arbeiten oder Ladder Diagrams, sieht wie ein klassischer PLC SPS aus und aber für Ingenieure, die etwas größeres, ein großes Vorhaben vor sich haben, die können dann ein anderes Programmierparadigma benutzen.
Exakt, das ist genau die Idee gewesen. Wir wollten eine Plattform schaffen, die sowohl den SPS-Programmierer in seiner Welt abholt, damit er in seiner Programmierwelt 6.11.31, Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan oder strukturierten Text arbeiten kann. Sie eröffnet aber auch die Möglichkeit, in Hochsprache oder modellbasiertes Design in Echtzeitapplikationen zu schaffen. Und das in Kombination. Ich bin also nicht gezwungen, mich für eins zu entscheiden. Ich kann zum Beispiel bei der Entwicklung einer Applikation ein Team zusammenstellen, wo jedes Team seine Stärken ausspielen kann. Für Regelungstechnik zum Beispiel MATLAB Simulink oder für bestimmte Algorithmik oder neuronale Netze nimmt man C++ oder Python. Das ist jetzt zwar nicht echtzeitfähig, kann aber auch in Nicht-Echtzeit auf der Plattform abgearbeitet werden. Und für die Maschinensteuerung kann ich einen Teil in 6.11.31 programmieren. Und alle können auf der gleichen Plattform arbeiten.
Ja.
Das ist der große Vorteil. Also PLC Next ist nicht einschränkend und möchte einen in eine Richtung drängen, sondern es ist so offen, dass man in der Sprache arbeiten kann, die in der man seine größte Kreativität entfalten kann.
Klingt sehr, sehr spannend. Und aber was mir jetzt gerade einfällt, ist, als Phoenix Contact habt ihr jahrelange Erfahrung mit Industrieingenieure, die sich mit dem Ladder Diagram Entwicklungsvorgehensweise immer beschäftigt haben. Seht ihr oder ist es eure Vorstellung, dass die Industrieingenieure mehr in Zukunft mit die höhere Programmiersprachen zu tun haben werden? Oder seht ihr, dass die Ingenieure diese Hochsprachen kennen schon und Ingenieure, die sich mit Cloud-Plattformen auskennen, ihre technischen Fähigkeiten benutzen werden, um die bestehenden Industrieingenieur-Teams zu ergänzen?
Exakt, das ist als Ergänzung zu sehen, weil ich glaube, den klassischen SPS-Programmierer wird es noch relativ lange geben. Es ist nicht so, dass alle dann plötzlich in Hochsprache programmieren und ihre Applikationen in Hochsprache realisieren. Wäre auch das Werkzeug wäre einfach zu mächtig für das, was man dann eigentlich macht. Also da so ein Kontaktplan lässt sich leicht lesen und auch leicht warten. Das muss ich nicht unbedingt in C++ machen, aber es bietet natürlich dann die Möglichkeit, dass Maschinenbauteam oder das SPS-Programmierteam zu ergänzen und um die Applikation entsprechend zu erweitern und in die IT-Ebene zu migrieren.
Ja. Mit diesen neuen Plattformen kann ich mir vorstellen, dass es bietet sich an, so Stores und ein Store anzubieten, wo man quasi Apps oder zumindest so Funktionalitäten dann beziehen können, genauso wie mit unserem Smartphone. Das dürfte auch so die Richtung sein, die ihr mit der PLC Next Plattform einschlägt, oder?
Exakt. Wir haben ja nicht nur eine neue Laufzeit oder eine, sagen wir mal, andere Laufzeit für die Steuerungstechnik gebaut, sondern wir haben ein ganzes Ökosystem geschaffen. Und das Ökosystem besteht natürlich aus der Hardware und unserem Engineering. Aber die wichtigen Komponenten sind eigentlich der PLC Next Store. Das ist ein Marketplace, wo Third-Party-Kontributoren entsprechend ihr Know-how, ihre Funktionalitäten anbieten können und vermarkten können. Und es ist wirklich einfach. Ich kann eine App herunterladen, ich kann es entweder offline installieren oder Steuerung, kann nach einem Kauf es automatisch herunterladen, wie man es eben von einem Smartphone gewohnt ist. Und eine sehr mächtige Komponente ist die PLC Next Community. Wie das so ist, wenn man ein neues System hat, haben viele Berührungsängste und sagen, ach, bis ich mich da eingearbeitet habe, das dauert, das muss nicht sein, wenn ich entsprechend geführt werde. Und die PLC Next Community bietet halt neben vielen Informationen, was als nächstes kommt, auch Guides oder Makers-Blogs, wie man bestimmte Dinge löst, also in Hochsprache oder in 6.11.31. Man wird also nicht allein gelassen. Es gibt Einführungstutorials und auch Links auf GitHub zum Beispiel, so für den Hochsprachenprogrammierer, dass man sofort, wenn man sagt, okay, ich möchte mit dem System in Hochsprache programmieren, findet man Links auf GitHub und kann dort Beispiele nachvollziehen, um mit dem System schnell in Kontakt zu kommen. Genauso wie man in und im Forum dann entsprechend auch Kontakt zu anderen Programmierern aufbauen kann und Fragen stellen und beantwortet bekommt.
Klasse. Das bringt mich zu dir, Christian, weil ihr habt bereits bei MicroDoc 2 Erweiterungen für Steuerungsfunktionen in den PLC Next Door aufgenommen. Worum handelt es sich dabei genau und worum bestehen die Vorteile für die Nutzer?
Genau, also wir haben im Grunde also zwei unterschiedliche Apps. Das eine ist, nennen wir OPC UA Browser. Das heißt, ich kann mir auf der PLC dann sozusagen einen Webserver und dort werden die OPC UA Daten angezeigt. Ich kann im Grunde durch den Baum navigieren, mir alle Werte anschauen. Das ist so, einfach mal zu zeigen, okay, wir haben jetzt das Programm dort, es ist mit JavaScript als Frontend entwickelt worden. Das heißt also gerade alle Cloud-Entwickler, für die ist es eigentlich so mal ein Showcase, dass ich da genauso entwickeln kann, wie ich eben eine Cloud-Anwendung entwickeln kann. Auch mit Containern, kommen wir wahrscheinlich später nochmal ein bisschen zu. Die andere Anwendung ist eher dann, wie bekomme ich die Daten von der PLC Next dann in eine Cloud-Infrastruktur, damit sozusagen zwei Komponenten, die eine ist für Azure, die andere für AWS, wo wir einfach sagen können, nimm folgende OPC UA-Daten und publiziere die auf ein Event Hub in Azure. Das ist im Grunde so eine Art Message-Store, wo er dann die Daten weiterverarbeiten kann. Also ich kann beliebige Anwendungen hinten dran in meiner Cloud laufen lassen, die dann auf diese Daten zugreifen. Und das gleiche bei AWS, nennt sich das Kinesis. Dort kann ich dann mit den Daten ähnlich wie mit einer Datenbank arbeiten. Zum Beispiel, also bestes Beispiel ist immer Predictive Maintenance. Das heißt, ich kann nachschauen, hat meine PLC oder meine komplette Steuerung irgendwelche Thematiken, um die ich mich kümmern muss. Ich mache ein automatisches Erkennen. Ich kann auch auf mehreren PLCs dann arbeiten. Das heißt, von mehreren PLCs die Daten miteinander verbinden und dort einen Mehrwert schaffen. Und der Vorteil einfach von diesen oder von der Art, wie man da programmieren kann, ist wirklich, ich entwickle wie meine Cloud-Anwendung. Ich habe einen Container, dort schreibe ich meine Software. Ich kann sie bei mir lokal testen. Das heißt, sie muss nicht erst zum Gerät gehen und schauen, funktioniert es, sondern ich entwickle lokal und deploy es dann im Grunde im Store. Und über den Store bekomme ich es dann auf meine PLC Next.
Ja. Und worin besteht deiner Erfahrung nach der Unterschied zwischen PLC Next, wie du es bisher erfahren hast, und dem Versuch, klassische PLCs mit den Cloud-Plattformen zu verbinden?
Ich glaube, da ist eben der große Unterschied. Wenn ich auf der PLC klassisch programmiere, habe ich eben mein Echtzeitbetriebssystem.
Ja.
Ich habe meine Sprachen bzw. selbst Hochsprachen wie C, C++ ist jetzt im Cloud-Umfeld oder im Web-Umfeld nicht so geläufig. Dort setzt man dann eher auf Java oder Rust, aber eben auch Python. Und das ist was, das möchte ich nicht in einem Echtzeitbetriebssystem entwickeln müssen auf der Hardware, sondern ich möchte es lokal auf meinem Laptop entwickeln und dann, wenn es fertig ist, sozusagen rüber deployen.
Mhm. Und ich bin gerade hellhörig bei Rust geworden. Welche Programmiersprachen habt ihr sonst bei der Entwicklung von solchen Anwendungen eingesetzt und warum spielt Rust jetzt eine Rolle? Weil das sehen wir immer häufiger.
Genau, also was wir klassisch bei Embedded-Entwicklung haben, ist eben C, C++. Wir jetzt gerade im Mikrodoc kommt auch ein bisschen aus dem Java-Umfeld. Das heißt, wir machen Runtime-Umgebungen für Java im Embedded-Umfeld. Dort ist aber eben die Thematik, die Laufzeiten werden immer größer. Gleichzeitig andere Hochsprachen wie C++ sind schwerer zu warten, gerade die Speicherthematik. Und da kommt eigentlich Rust wirklich rein und sagt, ich tue meinen Speicher kontrollieren, ich habe da eine gewisse Sicherheit, dass der nicht aus dem Ruder läuft. Gleichzeitig habe ich ein wunderbares Ökosystem. Also man hat das Gefühl, die Rust-Community hat sich so mal jedes Ökosystem angeschaut und das Beste rausgepickt. Das heißt, ich habe mit Cargo einen Package Manager, ich habe einen definierten Style, ich habe mit Clippy ein Tool, was mir hilft, wie ich meinen Rust-Code schreiben soll. Mhm. Und dieses ganze Know-how kann ich jetzt im Grunde auf der PLC anwenden.
Ja, klingt sehr spannend. Es ist interessant für mich zu hören, dass Rust auch in die Industrieautomatisierung jetzt reinkommt. Über diesen Weg. Ja. Und das Thema könnten wir, glaube ich, stundenlang hier besprechen. Leider geht uns langsam die Zeit aus. Ich komme zu dir, Michael, für unsere letzte Frage. Community hast du gerade angesprochen und ich habe gesehen, auf der Webseite gibt es PLC Next Engineer. PLC Next Engineer ist die Entwicklungsumgebung für PLC Next. Welche Features dürfen dann im Vergleich zu den bisherigen Tools für erfahrene Anwender neu sein?
Versionsmanagement zum Beispiel.
Also
Anbindung an GitHub. Das sind so Dinge, die natürlich in einem modernen Engineering-Tool nicht fehlen dürfen und das ist mit dem PLC Next Engineer möglich. Es ist auch ein Tool, mit dem man sogar gleichzeitig Functional Safety programmieren kann, wo bei vielen Herstellern immer noch zwei Tools notwendig sind, kann ich dort mit einer Plattform Functional Safety und eben eine Standard 6.11.31 Applikation programmieren.
Mhm. Genau. Und das Thema Communities wollte ich auch angehen, weil da gibt es auch bei PLC Next eine Community-Plattform. Wir haben vor der Aufnahme heute ein bisschen über unterschiedliche Kongressen und Messen gesprochen. Ich empfinde immerhin so eine sehr enge Community, dass die Ingenieure kommen zusammen und helfen sich gegenseitig. Und ich weiß, wir haben viele Foren und so weiter, wo Ingenieure austauschen. Wie sieht es dann aus in der Industrieautomatisierung? Gibt es ein starke Community-Gefühl und wie wird das dann durch PLC Next unterstützt?
Durch die Schaffung der PLC Next Community haben wir festgestellt, dass sehr viele Anwender die tatsächlich nutzen. Das heißt, es gab bestimmte externe Foren,
ja,
die sich aber allgemein mit sehr vielen verschiedenen SPS oder PLC Brands befasst haben. Durch die Schaffung der PLC Next Community ist es uns gelungen, unsere Anwender, die das PLC Next Technology Ecosystem eben anwenden, zusammenzubringen und die Community lebt. Das ist schön zu sehen, wie sich bestimmte Dinge von selber lösen. Da hat einer eine Frage, kommt irgendwie nicht so richtig an den Start und ein anderer springt dann ein und hilft ihm. Das ist schön zu sehen, dass das tatsächlich wächst. Also die Akzeptanz einer Community und Dinge über die Community entsprechend zu lösen, die steigt.
Oh, vielen Dank, Michael. Das klingt sehr, sehr spannend und ich freue mich, möglichst bald PLC Next im Einsatz zu sehen. Stellt ihr vielleicht bei irgendwelchen Messen aus?
Wir sind also generell immer bei der SPS in Nürnberg und bei der Hannover Messe in Hannover. Mhm. Und PLC Next wird natürlich auch Teil der Embedded World in Zukunft sein.
Spannend. Und bei euch, Microdoc, Christian, wie sieht's bei, gibt es irgendwelche Messen, die für euch besonders wichtig sind?
Ja, also ich würde sagen, definitiv die SPS in Nürnberg, wo wir jetzt auch schon die letzten Jahre waren. Die Embedded World sind wir eigentlich auch immer regelmäßig. Mhm. Der Embedded Engineering Kongress in Sindelfingen ist auch immer ganz nett, also auch gerade, wenn es um dann Hochsprachen geht.
Ja, super. Dann Michael, Christian, herzlichen Dank für die Teilnahme heute und ja, wir hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke.
So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Die industrielle Digitalisierung bringt zweifellos deutliche Vorteile mit sich, denn sie trägt zu mehr Effizienz und weniger Kosten bei. Laut Bitkom erkennen 80% der deutschen Unternehmen, welche Chancen die Industrie 4.0 bietet. Und mehr als 70% geben an, dass sie Technologien wie digitale Zwillinge und IoT-Plattformen bereits einsetzen. Und das ist erst der Anfang, denn die meisten Unternehmen wollen auch weiterhin in die Industrie 4.0 investieren. All das erfordert jedoch nicht nur eine Technologie, die OT und IT wirklich nahtlos miteinander verbindet, sondern auch Fähigkeiten, die weit über die eines klassischen Industrieingenieurs hinausgehen. Genau an diesem Punkt setzen Plattformen wie PLC Next an, mit Bereitstellung der erforderlichen Hardware, Softwareumgebung und Community-Unterstützung. Darüber hinaus sorgt der PLC Next Store dafür, dass externe Spezialisten wie Microdoc die Cloud-Integration vereinfachen und das nötige Know-how beisteuern können, um alles erfolgreich anzubinden. Vielen Dank an Michael Gulsch von Phoenix Contact und Dr. Christian Kuker vom Microdoc, die uns einen umfassenden Einblick in die Industrie 4.0 Entwicklung in der industriellen Automatisierung gegeben haben. Kaum zu glauben, aber die heutige Folge markiert gleichzeitig das Ende der zweiten Staffel von Auf Draht. Obwohl ihr nur mein Gesicht seht und meine Stimme hört, arbeitet im Hintergrund ein ganzes Team daran, diese Serie möglich zu machen. Vielen Dank, dass ihr bei jeder Folge immer vollen Einsatz gezeigt habt. Ich möchte mich auch bei allen unseren Gästen bedanken, die sich in dieser Staffel die Zeit genommen haben, um ihr Fachwissen mit uns zu teilen und meine Fragen zu beantworten. Und da ein Podcast schließlich von seinen Zuschauern und Zuhörern lebt, bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich fürs Einschalten und für die anhaltende Unterstützung unserer Serie. Wenn ihr Themenideen für die dritte Staffel habt oder einen Experten kennt, den wir unbedingt interviewen sollten, schreibt uns gerne eine E-Mail an auftrat@mause.com. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächste Staffel nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mause Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich für Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.